Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir wagen uns heute auf das Minenfeld grüne Gentechnik vor. Der Grund: in einer gemeinsamen Stellungnahme fordern Wissenschaftsakademien und die Deutsche Forschungsgemeinschaft heute, der Einsatz von Genscheren, um das Genom von Nutzpflanzen gezielt zu verändern, muss in Europa dringend neu geregelt werden. Seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli 2018 ist die Forschung auf dem Gebiet nämlich praktisch zum Erliegen gekommen.
Die Entscheidung hat damals zu großem Entsetzen in der Wissenschaft geführt, aber auch bei den Pflanzenzüchtern. Es war aber andererseits auch nicht völlig überraschend. Der EuGH hatte das Problem, ein völlig veraltetes Gentechnikrecht und eine längst nicht mehr zeitgemäße GVO-Definition auf diese neuen Technologien anwenden zu müssen.
Was die Pflanzenforscher fordern und wie überzeugend ihre Argumente sind, darüber berichten wir gleich ausführlich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt machen wir aber erstmal eine Testfahrt. Und zwar mit einem Hybrid-LKW, der Strom und Diesel tankt und auf der A5 bei Frankfurt während der Fahrt regelmäßig Strom zapft. Aus einer Oberleitung, die dort zu Forschungszwecken montiert wurde. Piotr Heller ist dabei mitgefahren.
Thomas Schmieder steuert einen 40-Tonner auf der A5 südlich von Frankfurt. Es ist kein gewöhnlicher Autobahnabschnitt, auf dem er da unterwegs ist. Und auch kein gewöhnlicher LKW. Auf dem Armaturenbrett leuchtet eine Anzeige. Elektrischer Antrieb steht dort. Und der Hinweis, dass der Akku gerade Strom abgibt. Es geht aber auch anders. Der Akku könnte während der Fahrt geladen werden. Und zwar über eine Oberleitung, die hier über der rechten Spur gespannt ist.
Also ich habe hier einen Knopf fürs Heben und fürs Absenken des Hantographen, so nennt sich der Stromabnehmer.
Dafür muss Schmieder genau unter die Oberleitung fahren.
Das hat am Anfang so nicht gleich beim ersten Mal geklappt, dass man doch aus der Spur rausgekommen ist. Dann kommt er dann wieder runter, muss er nochmal neu ansetzen.
Aber Schmieder fährt die Strecke zwischen Frankfurt und Darmstadt seit Mai mehrmals am Tag. Er hat den Dreh raus. Die Oberleitungsstrecke ist 5 Kilometer lang, wurde 2018 gebaut. Sie ist nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern auch eine Wette auf den Güterverkehr von morgen. Allein der Bau hat knapp 15 Millionen Euro gekostet. Thomas Schmieder arbeitet auf der Strecke ganz normal für seine Spedition. Es ist ein erster Praxistest dieser Technologie. 2 LKW machen mit, bald sollen noch 3 folgen. Schmieder lenkt jetzt genau unter die Oberleitung. Ein kleines LKW-Symbol auf seinem Armaturenbrett leuchtet orange.
So, Freigabe ist da, Abnehmer fährt aus.
Jetzt könnte der LKW nicht nur elektrisch fahren, sondern während der Fahrt seinen Akku so weit aufladen, dass er hinter der Anlage nochmal 5 Kilometer rein elektrisch fahren könnte. Aber wie gesagt, könnte.
Nee, da direkt wieder abgebügelt.
Der Grund: an diesem Novembervormittag ist kein Strom auf der Leitung. Technische Störung. So ist das eben bei Forschungsprojekten. Es klappt nicht immer alles. Schmieder muss mit dem Dieselmotor, den der LKW ebenfalls hat, weiterfahren. Dabei wird alles, was er tut, genauestens beobachtet. Die Daten landen ein paar Kilometer südlich, am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der Technischen Universität Darmstadt.
Das eine sind natürlich die Testfahrzeuge selbst, die uns im Sekundentakt Daten liefern,
sagt Manfred Bolze. Er und sein Team begleiten das Projekt wissenschaftlich.
Das reicht von den Stromflüssen innerhalb des Fahrzeuges, Bedienungseinstellungen, also wie der Lenkradeinschlag gerade ist, ob der Blinker betätigt wird oder nicht, bis hin zur Stellung des Pantographen.
Die Ingenieure sammeln auch Daten zum Zustand der Oberleitungen. Sie schauen, wie die Speditionen mit der Technik klarkommen. Sie messen den Verkehrsfluss auf der Autobahn und die Auslastung der Spuren.
Ob zum Beispiel die Nutzung des rechten Fahrstreifens geringer wird, dadurch, dass die Menschen sich vielleicht unwohl fühlen unter der Oberleitung. Aber derartige Effekte können wir bisher nicht bestätigen.
Das ist eine der wenigen Aussagen, mit der Manfred Bolze nach 5 Monaten schon an die Öffentlichkeit gehen will. Am Ende des Projekts will er die große Frage beantworten können, ob die Oberleitung an Autobahnen ein probates Mittel wäre, den Güterverkehr auf der Straße in Zukunft emissionsarm durch Deutschland fließen zu lassen.
Wir müssen herausfinden, dass es keine negativen Einflüsse auf den Verkehrsablauf gibt, dass die Speditionen mit der Technik gut zurechtkommen und dass letztlich aus dem Projekt heraus eine technische Machbarkeit des Systems gewährleistet werden kann.
Wenn die Ergebnisse negativ ausfallen sollten, hätte die mühevoll erforschte Technik kaum eine Zukunft. Kritiker sagen jetzt schon, dass die Oberleitungen als Infrastruktur zu teuer seien dafür, dass sie letztendlich nur von Lkw genutzt würden. Aber Bolze sieht noch mehr Anwendungsfelder für die Oberleitung.
Beim Oberleitungs-Lkw ist es primär der Fernverkehr, auf den wir zielen. Das gilt auch genauso mittelfristig für Reisebusse, für den Linienfernbusverkehr.
So soll für das Projekt auf der A5 bald auch ein Bus mit Stromabnehmer ausgestattet werden, der Darmstadt mit dem Frankfurter Flughafen verbindet. Sollten die Forscher herausfinden, dass die Technik sich lohnen kann, könnte der Abschnitt zum Kern eines zukünftigen deutschlandweiten Oberleitungsnetzes werden. Die Vision ist nämlich folgende.
Wir müssen dafür die Hauptkorridore der Autobahnen mit Oberleitung ausstatten. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Kilometer der Strecke auszustatten haben. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein Lkw während der Fahrt unter der Oberleitung nicht nur seinen Antrieb mit dem Strom speist, sondern auch eine Batterie lädt.
Das bedeutet, dass etwa die Hälfte der Strecken mit Oberleitungen überspannt werden müsste. Der Lkw-Fahrer Thomas Schmieder hofft, dass sich die Technologie durchsetzt. Für ihn selbst war das ganze Projekt auch mit einem gewissen persönlichen Risiko verbunden.
Ich habe mich speziell für diesen Lkw, für dieses Projekt bei der Firma Schanz beworben, weil mich diese Antriebstechnologie oder allgemein zukünftige Technologien interessieren.
Die Firma Schanz ist die Spedition, für die er jetzt fährt. Er hat seinen Job gewechselt, um die Forschung voranzubringen. Wusste bei dem Wechsel jedoch noch gar nicht, ob er auch wirklich den Oberleitungs-Lkw fahren dürfen wird. Aber dann hat alles so geklappt, wie er es sich erhofft hatte.
Natürlich macht mich das stolz. Ich bin der Erste, der im kommerziellen Bereich so einen Lkw fährt. Das war natürlich, sag ich mal, eine große Ehre, um da überhaupt dabei zu sein, ja.
Der Lkw-Fahrer Thomas Schmieder war das in der Reportage von Piotr Heller. Unter Genome Editing oder Genomeditierung verstehen Genforscher mächtige neue Werkzeuge, mit denen sie das Erbgut von Organismen aller Art gezielt verändern können. Zum Beispiel auch die DNA von Nutzpflanzen für die Nahrungsmittelproduktion. Sojabohnen mit gesünderen Fettsäuren, Weizen mit weniger Gluten, Maispflanzen, die besser mit Dürren zurechtkommen. Diese und viele andere innovative Sorten wurden mittels Genomeditierung bereits hergestellt. Doch während die neuen Möglichkeiten vielerorts für Euphorie sorgen, macht sich unter Europas Pflanzenforschern Ernüchterung breit. Denn die spielen bei all dem praktisch keine Rolle mehr. Und zwar wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom Sommer 2018.
Der 25. Juli 2018 war für viele Pflanzenforscher und Züchtungsunternehmen in der EU ein schwarzer Tag. Denn da urteilte der Europäische Gerichtshof, Organismen, deren Erbgut mit modernen Verfahren des sogenannten Genome Editing gezielt verändert wird, sind im Sinne der geltenden EU-Freisetzungsrichtlinie als gentechnisch veränderte Organismen einzustufen, kurz GVO. Wie alle GVO müssen sie deshalb streng geprüft, zugelassen und gekennzeichnet werden. Mit einem Schlag war damit die Hoffnung dahin, Methoden wie CRISPR-Cas könnten künftig ohne viel Aufhebens und Kontrolle in der Pflanzenzucht verwendet werden. Mit diesen Genscheren lassen sich Mutationen im Genom erzeugen, wie sie auch auf natürliche Weise entstehen können. Deshalb hatten viele Experten erwartet, der EuGH würde das Genome Editing ähnlich einstufen wie traditionelle Verfahren, um Mutationen im Erbgut auszulösen. Denn wenn Pflanzenzüchter, wie seit Jahrzehnten üblich, Chemikalien oder Strahlung einsetzen, um bei Pflanzen zufällige Mutationen der DNA hervorzurufen, dürfen sie mit diesem Genmaterial ohne die strengen Auflagen der Freisetzungsrichtlinie weiterarbeiten. Für Pflanzen, die mittels Genome Editing optimiert wurden, greifen nun aber viel striktere Vorgaben. Dabei haben andere Länder wie die USA den Einsatz von Genscheren in der Pflanzenzucht schon weitgehend dereguliert. Das würden viele Züchter und Forscher gerne auch in der EU sehen. Doch dafür müsste die EU-Kommission ihre Gentechnik-Richtlinien anpassen oder den Rechtsrahmen ganz neu definieren. Bis auf Weiteres heißt es für europäische Züchtungsforscher erst einmal, wer bei Pflanzen manche Eigenschaften mit Hilfe von Genscheren wie CRISPR-Cas gezielt verändern will, hat mit hohen bürokratischen Hürden zu kämpfen.
Und damit Europas Pflanzenforscher nicht den Anschluss verpassen, haben die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Deutsche Forschungsgemeinschaft heute eine gemeinsame Stellungnahme zum Thema veröffentlicht. Wege zu einer wissenschaftlich begründeten, differenzierten Regulierung genomeditierter Pflanzen in der EU. So lautet der Titel des 88-Seiten-Papiers. Einer der Autoren ist Professor Ralf Bock, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Ich habe ihn vorhin gefragt, was ihm im Sommer 2018 durch den Kopf ging nach dem Urteil des EuGH.
Ja, die Entscheidung hat damals zu großem Entsetzen in der Wissenschaft geführt, aber auch bei den Pflanzenzüchtern. Das war einerseits verständlich, da insbesondere die Begründung des Urteils wissenschaftlich in großen Teilen sicher unhaltbar ist. Es war aber andererseits auch nicht völlig überraschend. Der EuGH hat immer betont, dass er keine Gesetze macht, sondern nur existierende Gesetze interpretiert. Er hatte also das Problem, ein völlig veraltetes Gentechnikrecht und eine längst nicht mehr zeitgemäße GVO-Definition auf diese neuen Technologien anwenden zu müssen, auf die man eben dieses Recht und diese Definition nicht wirklich sinnvoll anwenden kann.
Das führen wir gleich noch im Detail aus. Anfangs aber erst noch mal gefragt, welche konkreten Folgen hat dieses Urteil denn bis jetzt gehabt?
Ja, für die Grundlagenforschung heißt das zunächst, dass Freiland- und Feldversuche extrem erschwert werden. Und solche Versuche sind aber unbedingt notwendig, zum Beispiel um zu verstehen, welche Bedeutung ein bestimmtes Gen und seine Funktion für die Anpassung der Pflanze an die Umwelt und an wechselnde Umweltbedingungen hat. Aber auch zum Beispiel für die Interaktion von Pflanzen mit anderen Organismen, sei es Mikroorganismen, Insekten oder auch andere Pflanzen, benachbarte Pflanzen. Dafür ist diese Freilandforschung unbedingt notwendig. Und das kann man nur begrenzt oder zum Teil gar nicht im Labor untersuchen. Und das EuGH-Urteil führt nun zu einem Export von Freilandforschung in das Nicht-EU-Ausland, wo diese Pflanzen eben nicht als GVOs reguliert werden. Und das führt zu Problemen für die Grundlagenforschung, nicht nur logistischer Art, sondern auch was die zukünftige Verwertung der Ergebnisse betrifft. Die Hauptleidtragenden sind aber sicher die europäischen Pflanzenzüchter, vor allem die kleinen und die mittleren Betriebe. Die können sich einfach finanziell nicht leisten, ein GVO-Zulassungsverfahren für eine genomedierte Pflanzensorte durchzuführen. Das heißt, denen werden die revolutionären Möglichkeiten der neuen Technologien weitestgehend verwehrt bleiben. Und die werden sicherlich einen gewaltigen Wettbewerbsnachteil gegenüber der ausländischen Konkurrenz in Kauf nehmen müssen. Also was mir die deutschen Züchter nun sagen, ist, dass sie zum Beispiel die optimalen Mutationen für eine neue Sorte mit den Genomedierungstechniken ermitteln und anschließend dann ein 10-jähriges Mutageneseprogramm auflegen. Und in diesem Programm versuchen sie dann exakt die gleichen Mutationen über chemische Mutagenese oder radioaktive Strahlung zu erzeugen. Sie nehmen also diesen gewaltigen zusätzlichen Aufwand und einen Zeitverlust von mindestens 10 Jahren in Kauf, um eine identische Pflanze noch einmal zu erzeugen, nur um dann anschließend sagen zu können, dass sie eine Methode eingesetzt haben, die nicht als Gentechnik reguliert wird. Das ist schon Irrsinn und für die Züchter extrem frustrierend.
Zumal das Ergebnis, also die Pflanze, die am Ende steht, genau dieselbe wäre.
Exakt.
Aus Sicht vieler Wissenschaftler ist das Kind in den Brunnen gefallen. Was muss denn jetzt passieren, damit Europa bei der Pflanzenzüchtung international nicht völlig den Anschluss verliert? Weil das droht ja nach allem, was Sie bis jetzt beschrieben haben.
Ja. Also ich denke, langfristig brauchen wir sicher in der EU einen völlig neuen Rechtsrahmen, der auf eine produktbasierte Bewertung beruht. Also ein mögliches Risiko einer Pflanze oder einer neuen Sorte kann immer nur vom konkret veränderten Merkmal ausgehen. Nicht von der Technologie, wie dieses neue Merkmal erzeugt wurde. Sei es herkömmliche Züchtung, Mutagenese durch radioaktive Bestrahlung, Genomedierung oder konventionelle Gentechnik. Kurzfristig wäre eine denkbare Lösung, dass man die GVO-Definition ändert, beziehungsweise die sogenannte Bereichsausnahme. Also man hat auch schon beim ursprünglichen europäischen Gentechnikrecht die chemische und die radioaktive Mutagenese aus der Gentechnikdefinition herausgenommen, da sie zwar als nicht natürlich, also eigentlich gentechnisch eingestuft wurde, andererseits aber seit Jahrzehnten angewendet werden und daher als sicher gelten. Nun ist die Genomeditierung in ihrer einfachsten Form ebenfalls eine Mutagenesetechnik. Es macht also eigentlich überhaupt keinen Sinn, sie anders zu regulieren. Das heißt, die schnellste und einfachste Änderung wäre, diese Genomedierung als das zu behandeln, was sie eigentlich ist, eine Mutagenese-Technik, und auch genauso zu regulieren. Und damit würden dann die genomedierten Pflanzen vom Geltungsbereich des Gentechnikgesetzes ausgenommen werden. Und das wäre wissenschaftlich konsequent und würde auch eine Vielzahl an juristischen Problemen und Problemen im Welthandel lösen. Denken Sie einfach nur an die Nachweisbarkeit. In den meisten Fällen kann man nicht nachweisen, ob eine bestimmte Mutation spontan entstanden ist oder durch Genomedierung. Ein Gesetz macht aber nur dann Sinn, wenn es auch durchsetzbar ist und wenn man einen Verstoß dann auch wirklich nachweisen kann. Also von daher wäre das sicherlich die schnellste und bürokratischste Änderung.
Kommen wir noch auf die Freilandforschung zu sprechen. Also in dem Moment, wo genomeditierte Pflanzen nicht mehr unter die GVU-Verordnung fallen würden, wäre es auch mit viel weniger bürokratischen Hürden verbunden, dann solche Tests im Freiland tatsächlich zu machen?
Absolut. Die Hürden sind momentan sehr hoch, die Zulassungsverfahren sind sehr lang und insbesondere für die Züchter sind auch die Kosten, die damit verbunden sind, sehr hoch.
All die Argumente, die Sie jetzt genannt haben, die lagen ja eigentlich auch schon lange vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auf dem Tisch. Was genau ist da schiefgelaufen, dass die Richter so entschieden haben? Und was lehrt uns dieser Fall Genomeditierung bei Nutzpflanzen über das komplizierte Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit?
Ja, die Definition eines GVOs im EU-Gentechnikrecht war schon immer wissenschaftlich sehr fragwürdig. Sie sagt, dass GVOs alle Organismen sind, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise nicht möglich ist. Also maßgeblich hier bei der Definition ist die nicht natürliche Veränderung. Diese Definition ist hochproblematisch, weil fast alles in der Pflanzenzüchtung nicht natürlich ist. Denken wir etwa an die chemische oder strahleninduzierte Mutagenese, über die viele Nutzpflanzensorten, die wir heute essen, erzeugt wurden. Und deshalb hat man dann diese Mutagenese-Ausnahme geschaffen, hat also gesagt, das sind zwar GVOs, die man durch Bestrahlung erzeugt, aber sie haben eine sogenannte History of Safe Use. Das heißt, sie werden schon länger genutzt, sind keine Probleme aufgetreten. Und das ist in gewisser Weise auch richtig. Nur werden inzwischen auch transgene Sorten seit mindestens 30 Jahren gegessen. Kein Mensch, kein Tier ist zu Schaden gekommen. Es lässt sich also nach dieser Logik eigentlich gar nicht rechtfertigen, selbst klassische transgene Sorten überhaupt noch als GVOs zu regulieren. Also das deutsche und das europäische Gentechnikrecht war schon immer inkonsequent und ein fauler Kompromiss, bei dem wissenschaftliche Fakten leider nur eine sehr begrenzte Rolle gespielt haben. Also das Ganze zeigt uns, dass Logik und Vernunft in der Politik eben immer nur eine begrenzte Rolle spielen. Und andererseits wird Wissenschaft auch immer komplexer und komplizierter. Und der Laie, der Politiker, kann sich kaum so tief in die Materie einarbeiten und so viel Wissen erwerben, dass er sich dann eine komplett eigenständige Meinung bilden kann. Und das öffnet Polemik und Meinungsmanipulation Tür und Tor. Die Frage ist, was können wir dagegen tun? Das fragen Sie zu Recht. Wir können nur versuchen, Wissenschaft verständlicher zu vermitteln, aber auch immer wieder zu betonen, wie wichtig vertrauenswürdige und unabhängige Informationsquellen sind. Und da ist der Auftrag der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaft, die Politik in Deutschland und in Europa unabhängig zu beraten. Und jeder Satz, den wir sagen und schreiben, muss wissenschaftlich belegbar und untermauert sein. Sonst würden wir diesem Auftrag nicht gerecht werden. Und diese Stellungnahme zur Genomedierung, die nun vorliegt, ist von vielen Akademiemitgliedern und Experten daraufhin geprüft worden, dass eben jede Aussage korrekt und belastbar ist. Und wir können nur hoffen, dass möglichst viele Leute sich diese Stellungnahme durchlesen und sich dann ihre eigene Meinung bilden. Wir reden immer von einer wissensbasierten Gesellschaft und diesem Anspruch müssen wir dann auch wirklich gerecht werden. Und daran müssen alle mitwirken. Wissenschaft, Politik, Journalismus und jeder einzelne Bürger.
Information und Einschätzung waren das vom Max-Planck-Direktor Ralf Bock aus Potsdam. Wir sprachen mit ihm über die gemeinsame Stellungnahme von DFG und deutschen Wissenschaftsakademien zur Reform des rechtlichen Rahmens für die Genomeditierung bei Nutzpflanzen in der EU. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
Die Produktion von E-Autos ist umweltfreundlicher geworden. Vor 2 Jahren noch hatte eine Studie des schwedischen Umweltforschungsinstituts IVL für Aufsehen gesorgt. Sie besagte, dass Elektroautos gegenüber konventionellen Fahrzeugen kaum ökologische Vorteile böten, wegen der aufwendigen Produktion der Batterien. Die gleiche Forschungsgruppe hat jetzt noch einmal nachgerechnet und ist auf Basis neuerer Daten zu einem anderen, deutlich besseren Ergebnis gekommen. Demnach entstehen bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im Durchschnitt zwischen 61 und 106 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde produzierter Batteriekapazität. Das ist rund halb so viel wie noch bei der ersten Studie vor 2 Jahren. Die geänderten Werte erklären die Forscher damit, dass Batterieproduktionsstätten größer und effizienter geworden seien. Zudem spielten bei der Energieversorgung der Fabriken regenerativen Energien eine wachsende Rolle.
Forscher entwickeln künstliche Neuronen.
Es handelt sich um Halbleiterchips, die das Reaktionsmuster von natürlichen Neuronen imitieren. Damit könnte es eines Tages möglich sein, Implantate zu entwickeln, die Funktionen von gestörten Schaltkreisen des Nervensystems übernehmen, etwa nach Verletzungen oder bei neurologischen Erkrankungen. Wie die Forscher im Fachmagazin Nature Communications berichten, ist es ihnen gelungen, das Verhalten verschiedener Neuronen im Zusammenspiel mit anderen Nerven mit komplexen Gleichungen zu modellieren. Tests zeigten, dass entsprechend programmierte Siliziumchips auf die unterschiedlichsten Impulse hin jeweils genauso wie natürliche Neuronen reagieren.
Der Erfolg der Genmanipulation bei Babys in China ist zweifelhaft.
Vor mehr als einem Jahr hatte der chinesische Forscher He Jiankui in einem umstrittenen Experiment das Erbgut von 2 Babys mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas manipuliert. Er wollte die im November 2018 geborenen Zwillinge mit den Pseudonymen Lulu und Nana dadurch immun gegen eine HIV-Infektion machen. Allerdings wurden bis heute keine offiziellen Ergebnisse dazu publiziert. Das Fachblatt MIT Technology Review hat nun erstmals Ausschnitte aus einem angeblichen Forschungsbericht He Jiankuis präsentiert, samt einer Einschätzung durch andere Experten. Demnach liefere der Bericht keine Beweise für den Erfolg der Genmanipulation. Zudem zeigten die Daten, dass der Einsatz der Genschere auch an anderen Stellen des Erbguts von Lulu und Nana Mutationen auslöste. Deren Folgen seien bislang unabsehbar.
Wenn Fake News ständig wiederholt werden, werden sie eher verbreitet.
Es ist ein alter Propagandatrick. Man muss Dinge nur häufig genug wiederholen, damit nach und nach mehr Menschen die entsprechenden Argumente übernehmen. Ein ganz ähnliches Muster haben Psychologen beobachtet, wenn es um die Verbreitung von Fake News in sozialen Netzen geht. In Experimenten mit mehr als 2500 Probanden zeigte sich, je häufiger den Teilnehmern bestimmte Beiträge mit Fake News präsentiert wurden, desto weniger schreckten sie davor zurück, diese auf ihren eigenen Seiten zu teilen, auch wenn sie selbst die Informationen anzweifelten oder diese sogar offiziell als falsch gekennzeichnet waren. Nach Ansicht der Forscher sorgt die Wiederholung dafür, dass Menschen ihre moralische Verurteilung zunehmend aufgeben und den Fake News intuitiv auch einen gewissen Wahrheitsgehalt zusprechen.
Die CO2-Emissionen erreichen einen neuen Rekordstand.
Auch in 2019 ist der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre weiter angestiegen. Bis Jahresende dürfte der neue Rekordwert von knapp 37 Milliarden Tonnen CO2 erreicht werden. Das geht aus einer Analyse von Wissenschaftlern des Global Carbon Project hervor. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr beträgt demnach 0,6%. Die Anstiegsrate ist im Vergleich zu 2018 leicht zurückgegangen.
Sternzeit. 4. Dezember. Affen im Weltall. Vor 60 Jahren startete vom Weltraumbahnhof Wallops Island in Virginia eine Rakete vom Typ Little Joe 2. An Bord war ein besonderer Passagier, der Rhesusaffe Sam. Die Kapsel erreichte eine Höhe von knapp 90 Kilometern. Sie schaffte es also nur bis an den Rand des Weltraums. 11 Minuten nach dem Start stürzte sie am Fallschirm in den Atlantik. Mit diesem Flug wollten die Ingenieure testen, ob Affen die Belastungen eines Raumflugs überstehen. Für Sam hatte man einen speziellen Sitz konstruiert. Zudem war er in eine Art Schutzanzug gekleidet, in dem sich die Arme gut bewegen ließen. Beim Start überstand er die 19-fache Erdbeschleunigung. Auch die Belastungen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre hat er scheinbar locker weggesteckt. Ob Sam den Flug genossen hat, ist nicht überliefert. In jedem Fall hat er ihn überlebt. Und das war in den Anfangsjahren der Raumfahrt alles andere als selbstverständlich. Ende der 40er Jahre waren 4-mal Affen mit dem Namen Albert mit V-2-Raketen vom Luftwaffenstützpunkt White Sands in New Mexico in die Hochatmosphäre geflogen. Die betäubten Tiere wurden während des Fluges mit Sensoren und Kameras überwacht. Albert 1 bis 4 kamen bei ihren Flügen ums Leben. Entweder sind sie unterwegs erstickt oder sie starben beim Aufprall. Die Tierversuche in den Raketen dienten dazu, die Belastungen von Raumflügen für den Menschen abzuschätzen. Erst als Affen stets gesund zurückkehrten, hatte man Vertrauen, auch Astronauten den Gefahren eines Raumflugs auszusetzen.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.